62.
1856. Eine Lithografie von Ida Pfeiffer. Hausfrau, Mutter und Weltreisende. Die Lithografie, von griechisch Lithos für Stein und Grapho für Schreiben, war im 19. Jahrhundert das einzige Druckverfahren, das größere Auflagen farbiger Drucksachen ermöglichte. Während beim Hochdruck die zu druckenden Teile erhaben und beim Tiefdruck vertieft liegen, sind beim Flachdruck, und um einen solchen handelt es sich bei der Lithografie, zu druckende und nicht zu druckende Partien auf einer Ebene. Dieses Prinzip des Steindrucks basiert auf dem chemischen Gegensatz von Fett und Wasser. Ein feuchter Stein wird mit fetthaltiger Farbe eingewalzt, eine zuvor auf den Stein aufgebrachte Zeichnung nimmt diese Druckfarbe an, während der übrige Stein sie abstößt. Mit einer Steindruckpresse wird dann ein speziell beschichtetes Papier auf den Stein gedrückt und die Zeichnung durch den hohen Pressdruck vom Stein auf das Papier übertragen. Die hier präsentierte Schwarz-Weiß-Lithografie aus dem Jahr 1856 zeigt Ida Pfeiffer, geborene Reiher, in einem Reisekostüm, bestehend aus knielangen Hosen, einer darüber gerafften Tunika und einer vorne gekreuzten Jacke, absatzlosen Schuhen und einem spitzen Sonnenhut. In der Hand hält sie einen Kescher, an der Seite ihres Reisekostüms hängt eine Botanisiertrommel. Diese Österreicherin ist eine Reisende und Entdeckerin, eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der Biedermeierzeit. Ida Reiher wurde 1797 als drittes Kind einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Wien geboren. Bis zu ihrem 9. Lebensjahr, als ihr Vater Alois Reiher starb, erhielt sie die gleiche strenge Erziehung wie ihre 5 Brüder. Die Ziele dieser Erziehung waren Mut, Entschlossenheit, Genügsamkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmerzen. Die Mahlzeiten waren einfach, oft sogar knapp. Auch kleinste Wünsche der Kinder blieben häufig unerfüllt. Im Scherz versprach der Vater, er werde Ida später zum Offizier ausbilden lassen. Ida machte sich dieses für Ort und Zeit ungewöhnliche weibliche Rollenbild ganz zu eigen, kleidete sich wie ihre Brüder, nahm an deren Spielen teil, war sportlich und unternehmungslustig. Lieber als mit Kochgeschirr und Puppen hantierte sie mit Trommeln, Säbeln und Gewehren. Schon als Kind las Ida mit Vorliebe Reiseberichte und träumte davon, an Expeditionen teilzunehmen und ferne Länder zu sehen. Nach dem Tod des Vaters bemühte sich die Mutter, die bisherige Erziehung der Tochter rückgängig zu machen. Um jedoch den üblichen weiblichen Tätigkeiten wie Klavierspielen oder der Ausbildung in Handarbeiten zu entgehen, fügte sich Ida selbst Schnittwunden an den Händen zu. Erst ein Hauslehrer überzeugte die mittlerweile 13-Jährige nach und nach, ihre Rolle als Mädchen in der damaligen Gesellschaft zu akzeptieren. Zitat Idas über diesen Lehrer:
Ich erlernte sogar verschiedene weibliche Fertigkeiten wie Nähen, Stricken und Kochen. Ihm verdanke ich es, dass ich im Verlaufe von 3 bis 4 Jahren vollkommen zu der Einsicht der Pflichten meines Geschlechtes gelangte.
Schließlich verliebten sich die beiden ineinander. Auch nach dem Ende seiner Anstellung war der Lehrer oft Gast im Hause der Familie. 1814 machte er der 17-jährigen Ida einen Heiratsantrag. Doch Idas Mutter verweigerte ihre Zustimmung zur Hochzeit und untersagte fortan alle weiteren Kontakte, da sie in dem Hauslehrer keine ausreichend gute Partie für Ida sah. Ida lehnte daraufhin ihrerseits eine Reihe von anderen Heiratsvorschlägen ab. Um dem zerrütteten Verhältnis zu ihrer Mutter zu entkommen, willigte sie schließlich im Jahr 1820 in die Vernunftehe mit einem 24 Jahre älteren Witwer ein, dem gut situierten Anwalt Mark Anton Pfeiffer aus Lviv, zu Deutsch Lemberg, in der heutigen Ukraine. Pfeiffer geriet allerdings bald in finanzielle Schwierigkeiten. Er hatte einen Prozess gegen korrupte Beamte zwar gewonnen, machte sich damit aber viele Feinde und verlor die gewohnten Aufträge aus öffentlichen Ämtern. Nachdem er deshalb seine Kanzlei in Lemberg schließen musste, suchte er in Galizien, in Wien und in der Schweiz nach Arbeitsmöglichkeiten, allerdings meist vergeblich. Diese Umstände erlaubten kein normales gemeinsames Eheleben. Das Paar lebte getrennt, er in Lemberg, sie in Wien, ließ sich aber nie scheiden. Eda Pfeiffer übernahm die Erziehung der beiden gemeinsamen Söhne, für längere Zeit unter bedrückenden Lebensumständen. In ihrer Autobiografie beschreibt sie diese Zeit.
Nun wusste ich oft kaum, wo ich das bisschen Geld hernehmen sollte, um mir nur das Höchstnötige anzuschaffen. Ich verrichtete alle Hausarbeiten, ich fror und hungerte, ich arbeitete im Geheimen für Geld, ich erteilte Unterricht in Zeichnen und Musik und trotz aller Anstrengungen gab es oft Tage, an welchen ich meinen armen Kindern kaum etwas mehr als trockenes Brot zum Mittagessen vorzusetzen hatte.
Erst die Erbschaft nach dem Tod ihrer Mutter 1837 befreite Ida Pfeiffer von den drückenden Geldsorgen und ermöglichte ihr, die Söhne nach ihren Vorstellungen erziehen zu lassen. Als beide Söhne dann erwachsen waren und in ihren Berufen Fuß gefasst hatten, sah Ida Pfeiffer endlich die Möglichkeit gekommen, ihrer Neigung zu Reisen und Abenteuern nachzugehen. Während eines Aufenthalts in Triest hatte sie zum ersten Mal das Meer gesehen und es erwachte in ihr, wie sie später schrieb,
eine kaum zu bewältigende Reiselust.
Für ihren Mann und für die Erziehung ihrer Kinder hatte sie viel von dem ererbten Vermögen verbraucht. Daher waren ihre finanziellen Mittel wieder sehr begrenzt. Aber Ida war an Sparsamkeit gewöhnt und fest entschlossen, ihre Ziele zu erreichen. Ida Pfeiffer brach am 22. März 1842, also mit 44 Jahren, von Wien aus zu ihrer ersten großen Reise auf. Sie tat so, als wolle sie nur eine Freundin in Konstantinopel besuchen. Allein das schien Freunden und Verwandten bereits äußerst gewagt. Ihr eigentliches Ziel aber waren die Region Palästina und die angrenzenden Länder, ein politisch unruhiges Gebiet, das zudem nicht frei von Ausbrüchen der Pest war. Die Reise ging über die Donau und das Schwarze Meer nach Konstantinopel, Beirut, Jerusalem, zum Toten Meer, nach Damaskus, Baalbek und Alexandria bis nach Kairo, von dort nach einem Kamelritt durch die Wüste zur Landenge von Suez und mit Aufenthalten in Sizilien, Neapel, Rom und Florenz zurück nach Wien. Im Dezember 1842 kam sie wieder zu Hause an. Freunde und ein Verleger überredeten sie, ihr Reisetagebuch zu veröffentlichen. Es erschien 1843 anonym unter dem Titel »Reise einer Wienerin in das Heilige Land« und wurde wegen des schlichten, eingängigen Stils und der Glaubwürdigkeit seiner Beschreibungen ein großer Publikumserfolg. Erst 1856, mit der vierten Auflage, outete sich Ida Pfeiffer als Autorin. Die Einnahmen ihres Buches ermöglichten es ihr, weitere Reisen zu finanzieren. Als Vorbereitung auf kommende Reisen eignete sich Ida Pfeiffer naturkundliche Kenntnisse an, unter anderem die Grundlagen fachgerechter Tier- und Pflanzenpräparation. Sie lernte Englisch und das Notwendigste über Fotografie, die damals noch in den Kinderschuhen steckte. Ihre Nordlandreise begann dann im April 1845 und führte über Prag, Leipzig, Hamburg und Kiel nach Kopenhagen, von dort weiter nach Island. Von einem einheimischen Führer begleitet, besuchte Ida Pfeiffer auf anstrengenden Exkursionen Schwefelquellen und Geysire, Grotten und Vulkane. Nach einer harten Überfahrt auf einem Segelschiff landete Pfeiffer wieder in Kopenhagen, reiste weiter nach Oslo und unternahm von dort aus eine Rundfahrt im Pferdewagen. In Stockholm wurde sie sogar der schwedischen Königin vorgestellt. Zurück in Wien war sie dann wieder im Oktober 1845. Im folgenden Jahr erschien, in zwei Bänden, die Reise nach dem skandinavischen Norden. Im Mai 1846 brach Ida Pfeiffer erneut auf. Über Hamburg gelangte sie nach Rio de Janeiro. Im Februar 1847 machte sie die gefürchtete Schiffspassage durch die stürmischen Gewässer um Kap Horn nach Valparaiso in Chile. Über Tahiti, wo sie von der dortigen Königin empfangen wurde, erreichte sie Macau, danach Hongkong und Kanton. An diesen Orten war das Auftreten einer weißen Frau ein absolut außerordentliches Ereignis. Über Singapur ging es dann weiter nach Ceylon, von dort nach längeren Exkursionen Ende Oktober 1847 nach Südindien. Hauptsächliche Stationen ihrer Reise durch den indischen Subkontinent waren Kalkutta, Benares und Bombay. Sie fand Aufnahme in den Häusern reicher und vornehmer Inder, nahm an der Tigerjagd teil, legte aber auch weite Strecken auf Ochsenkarren zurück. Im April 1848 reiste sie weiter nach Mesopotamien und Persien, sie besuchte Bagdad, begleitete Karawanen durch die Wüste, sah die Ruinen von Babylon und Ninive. Über Armenien, Georgien, Odessa, Konstantinopel und Athen kehrte sie wieder zurück nach Wien, wo Ida im November 1848 eintraf, kurz nachdem die 1848er Revolution in Österreich niedergeschlagen worden war. Die Aufzeichnungen dieser Reise, eine Frauenfahrt um die Welt, erschienen 1850 in 3 Bänden. Eigentlich wollte sich Ida Pfeiffer ja nun im Alter von 54 Jahren zur Ruhe setzen. Doch dann änderte sie ihre Meinung wieder und brach im Mai 1851 abermals von Wien aus auf, um über London nach Südafrika zu reisen. In Kapstadt überlegte sie, ob das Innere Afrikas und danach Australien ihre nächsten Ziele sein sollten, überquerte dann jedoch den Indischen Ozean Richtung Singapur. Von dort aus erkundete sie die Inselvielfalt Niederländisch-Indiens des heutigen Indonesiens mit den Hauptinseln Borneo, Java und Sumatra. Insbesondere ihr Weg durch das Innere Borneos, das sie als erste Weiße überhaupt durchquerte, wurde später zum Vorbild für andere Forschungsreisende. Auf Sumatra wagte sie sich 1852 auch wieder als erste Weiße zu den Batak, die den Ruf hatten, Kannibalen zu sein. Nachdem sie noch die Sunda-Inseln und die Molukken besucht hatte, segelte Ida Pfeiffer über den Pazifik und traf im September 1853 in Kalifornien ein. Hier, in der letzten Phase des großen kalifornischen Goldrausches, besuchte sie einige der Goldgräberstädte. Danach wandte sie sich südwärts nach Ecuador und Peru. Aufgrund politischer Unruhen musste sie die geplante Reiseroute ändern. Statt über die Anden nach Brasilien zu reisen, fuhr sie zurück nach Ecuador, überquerte die Kordilleren und erreichte Ende Mai 1854 über Panama wieder Nordamerika. In New Orleans sah sie die Sklavenmärkte und reiste auf dem Mississippi nordwärts, unter anderem nach Chicago, zu den großen Seen und den Niagarafällen. Nach Aufenthalten in New York und Boston betrat sie im November 1854 in London wieder europäischen Boden. 1856 ließ sie die 4 Bände ihrer Reisebeschreibung unter dem Titel »Meine zweite Weltreise« veröffentlichen. Nach ihrer Rückkehr war Ida Pfeiffer schon so populär, dass Leserinnen der Modezeitschrift »Die Wiener Elegante« dringend nach einem Bild der Weltreisenden verlangten. Das Blatt veröffentlichte daraufhin die hier vorgestellte Lithografie von Ida Pfeiffer im Reisekostüm. Ziel der nächsten Reise, die im Mai 1856 begann, sollte Australien sein, der einzige Kontinent, den Ida Pfeiffer noch nicht besucht hatte. Nach Stationen in Berlin, Amsterdam und London bestieg sie in Rotterdam ein Schiff nach Mauritius. Dort hielt sie sich mehrere Monate auf und reiste im April 1857 weiter nach Madagaskar. Trotz der generell ausländerskeptischen Haltung der madagassischen Königin Rana Valona erhielt Ida Pfeiffer Gelegenheit, das Landesinnere und die Hauptstadt zu besuchen und durfte dort sogar für die Königin selbst Klavier spielen. Doch dann wurde sie der Spionage beschuldigt, inhaftiert und zusammen mit weiteren 5 Europäern ausgewiesen. Fieberkrank und von Soldaten eskortiert, musste Ida Pfeiffer auf dem Weg zur Küste 53 Tage lang sumpfige und malariaverseuchte Gebiete durchqueren. Im September 1857 war sie wieder auf Mauritius, überstand mehrere Krankheitsschübe und plante schon die Weiterreise nach Australien. Nach erneuter Erkrankung im Februar 1858 war sie jedoch gezwungen, nach Europa zurückzukehren und erreichte über London und Berlin im September 1858 ihre Heimatstadt. Ida Pfeiffer starb in Wien in der Nacht vom 27. zum 28. Oktober 1858 an den Spätfolgen der Malaria. Die 2 Bände der Reise nach Madagaskar wurden 1861 posthum von ihrem Sohn Oskar herausgegeben. Die Bücher Ida Pfeiffers waren zu ihrer Zeit als Unterhaltungslektüre für das gehobene Bürgertum populär. Ihrer Autorin erlaubten sie, immer neue Reisen zu finanzieren. Vor Veröffentlichung wurden die Texte von Idas Verwandten gegengelesen und Ida musste Passagen, die ihren Brüdern oder ihrem Mann nicht gefielen, herausstreichen. Im heutigen Sinne kritisch redigiert wurden Ida Pfeiffers Aufzeichnungen vor der Veröffentlichung allerdings nicht, weshalb sie wissenschaftlichen Ansprüchen auch nicht immer standhielten. Dennoch waren und sind sie auch für EthnologInnen interessant. Ida Pfeiffer beschrieb die kulturellen Eigenheiten fremder Völker, Formen des ehelichen Zusammenlebens und Erbschaftsregelungen, das Aussehen von Wohnräumen, Häusern und Siedlungen, die rituellen Abläufe bei Hochzeiten und Begräbnissen. Sie schilderte das Aussehen der Menschen, die sie traf, und behandelte ausführlich die Gegensätze zwischen den wilden Ureinwohnern und den zivilisierten Repräsentanten der Kolonialmächte. Die zum Teil sehr subjektiven Wertungen sind dabei im Bereich der Reiseliteratur für das 19. Jahrhundert durchaus nichts Außergewöhnliches. Als Frau fand Ida Pfeiffer Zugang zu vielen Orten, die männlichen Reisenden verschlossen geblieben wären. Auch deshalb konnte sie das Wissen ihrer Zeit um neue geografische und ethnologische Fakten bereichern. Zeitgenössische Forscher wie zum Beispiel Alexander von Humboldt und Karl Ritter schätzten und unterstützten sie. Schon auf der Reise nach Palästina hatte Ida Pfeiffer mit großem Ehrgeiz begonnen, unter häufig schwierigen Umständen Naturalien zu sammeln. Sie brachte insgesamt einige tausend Pflanzen, Käfer, Schmetterlinge, Krebse, Fische, Vögel, kleine Säugetiere und Mineralien zurück nach Österreich, aber auch völkerkundliche und kulturhistorisch interessante Objekte. Diese Funde bot sie europäischen Museen zum Kauf an. In Wien zum Beispiel gelangten sie in die Bestände des Naturhistorischen Museums und des Museums für Völkerkunde. Interessant erscheint es mir an dieser Stelle, gewisse Parallelen zwischen Ida Pfeiffer und Josef Ressel zu ziehen. Wir erinnern uns an Track 59. Die beiden hatten annähernd dieselben Lebensdaten. Pfeiffer wurde 1797 geboren und starb mit 61 Jahren im Jahr 1858. Ressel wurde 1793 geboren und starb 1857, 64-jährig. Beide mussten schon in jungen Jahren Entbehrungen und persönliche Rückschläge hinnehmen. Beide waren, wenn man so sagen will, aufmüpfig, vielleicht schwierig. Ressel schaffte trotz all seiner Gedankenblitze und seiner Hartnäckigkeit zu Lebzeiten nicht den Durchbruch. Doch einer Frau an seiner Stelle wären wahrscheinlich die zahlreichen Chancen gar nicht geboten worden, die Ressel ja durchaus hatte. Er wurde posthum geehrt und ist heute noch allgemein bekannt. Pfeiffer hingegen konnte schon zu Lebzeiten Ruhm und Ehre genießen, wenngleich sie als Frau für ihre außergewöhnlichen Taten auch Hohn und Kritik erntete, die einem Mann wohl erspart geblieben wären. Sie konnte ihre Träume, spät aber doch, ausleben und, wie man heute sagen würde, sich selbst verwirklichen. Auf ihren ausgedehnten Fahrten legte Ida Pfeiffer insgesamt 240.000 Kilometer zur See und 32.000 Kilometer auf 4 Kontinenten zurück. Sie schrieb darüber 13 Bücher, die in 7 Sprachen übersetzt wurden. Doch obwohl sich Radio- und Dokumentarfilm nach über 150 Jahren wieder an sie erinnern, ist Ida Pfeiffer wohl breiten Bevölkerungsschichten heute kein Begriff mehr. Also, Josef Ressel oder Ida Pfeiffer? Welches Los ist das Bessere?